Hilfe anzufragen und auch Hilfe anzubieten. Also ich weiß, das ist in beide Richtungen super schwer. Weil man in der Hilfe anzubietenden Position sitzt man halt immer da und weiß nicht, was man machen kann. Und die Person, die aber gerade pflegt, oder die betroffene Person, wissen ja selber auch nicht, was sie gerade unbedingt brauchen, weil das alles so schnell geht, weil man selbst überfordert ist oder überwältigt ist.
Die anderen, die da sitzen, die haben das vielleicht Ähnliches durchgemacht und wissen genau, wovon ich spreche. Und ich kann auch hier mal mit der Hand auf den Tisch hauen und sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es reicht. Ohne dass das Konsequenzen hat. Und alle sagen, ich verstehe dich. So. Und es gibt einen geschützten Rahmen, wo ich weinen darf. Wo ich auch meine Verletzlichkeit zeigen darf. Und das ist so viel wert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Hier erzählen Menschen ehrlich und direkt mit viel Mut von dem, was sie bewegt, von Krisen, vom Kämpfen, vom Weitermachen und von Selbsthilfe. Anlässlich zum 15-jährigen Jubiläum der Kontaktstellen Pflegeengagement im Oktober sprechen wir heute über das Thema pflegende Angehörige. Zu Gast haben wir einmal den Robert Marx, der letztes Jahr seine Frau Elisa nach einer langen und intensiven Pflegezeit an ein Glioblastom verloren hat. Eine Krankheit, die zu den schwersten, aber auch seltensten Hirntumoren gehört. Im Anschluss sprechen wir mit Julia Giese von der Kontaktstelle Pflegeengagement aus Pankow, die uns die fachliche Perspektive rund um das Thema Pflege und Unterstützung für pflegende Angehörige näherbringen wird. Wir haben die Interviews einzeln geführt und sie für euch zu einer gemeinsamen Folge zusammengeschnitten. Schön, dass ihr zuhört. Robert, du hast in den letzten Jahren viel über deine Erfahrung als junger pflegender Angehöriger öffentlich geteilt und hast einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige ins Leben gerufen. Heute wollen wir einen tieferen Blick auf deinen Weg werfen und auch darüber sprechen, was du als ehemaliger pflegender Angehöriger anderen in dieser Situation raten würdest. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Schauen wir mal, was wird.
Robert, du bist jetzt 33, richtig?
Das ist korrekt, ja.
Und hast bis letztes Jahr deine Frau Elisa gepflegt und hast sie letztes Jahr durch ein Glioblastom verloren. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Erfahrung ist, die dich tief geprägt hat. Was war für dich ein Moment, an dem du realisiert hast, dass das Leben sich für immer verändern würde?
Ich denke, direkt am Anfang die zur Diagnosestellung. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, von solch einer Krankheit zu erfahren. Einige haben Kopfschmerzen und es dauert eine Weile. Andere fallen mit einem Anfall, epileptischem Anfall, einem sozusagen in die Arme. So war es auch bei Elisa. Aber es wurde lange Zeit, auch in diesem jungen Alter, über etwas Gutartiges gesprochen. Und dann hat man sich damit abgefunden, dass es Epilepsie ist, dass es irgendwie ein gutartiges Inselgliom ist oder sonst irgendwas. Und ich glaube, erst zu dem Zeitpunkt der tatsächlichen Diagnosestellung, an dem Tag, wo quasi der Bildschirm einem zugedreht worden ist, nach der OP und man auch nach Pathologie gesagt bekommen hat, das ist ein Glioblastom. Und wir hatten einen langen Zeitraum, fast 2,5 Monate davor, war es immer Epilepsie und man hat ein PET-MRT, also ein radioaktives MRT gemacht. Und da konnte man sich darauf vorbereiten. Ich habe sehr viel gelesen, also sehr viel über Epilepsie, sehr viel über Tumorarten. Deswegen war, als es dann schwarz auf weiß auf Papier stand, für mich sofort klar, dass das nicht gut ist. Ich musste mich hinlegen. Also ich habe mich da auf diese Liege legen müssen, um kurz erstmal wieder Blut in den Kreislauf zu kriegen. Für Ellie war das nicht so fassbar in dem Moment, weil sie hatte einen Schlaganfall in der OP und das hat erstmal 2-3 Monate gedauert, bis das am Ende ankam, was das für sie heißt. Also ich wusste es in dem Moment auf jeden Fall.
Und was war das, was ist da, also abgesehen davon, dass du dich hinlegen musstest, wie war das? Was ging dir in dem Moment durch den Kopf oder was waren das für Gefühle?
Also erstmal ist es schon zu so einem Zustand von, also Panik würde ich es nicht nennen, weil wir uns darauf, also weil man schon in so einem Notfall-Szenario im Kopf war. Sie ist in einem großen Anfall bewusstlos mir in die Arme gefallen. Sie hatte 35 Anfälle pro Tag auf Höchstmedikation, Antiepileptika. Deswegen war der Körper und auch die Psyche schon so auf so einen Notfall eingestellt. Also es war so, irgendwann kann man ja psychologisch gar nicht mehr ein neues Level erreichen. Ich lache jetzt nicht, weil es irgendwie lustig ist, sondern einfach nur, weil man dann merkt, der Körper passt sich ja auch an. Und das ist natürlich nicht gut, das ist nicht gesund, aber man ist in so einem Level, wo man eigentlich die ganze Zeit immer nur so Notfall, 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 Notfall. Und da reguliert man sich ja auch runter. Also ich habe nicht viel Panik gefühlt. Das war auf jeden Fall in dem Moment aber schon so ein Trauerstart, weil man wusste, oh, das wird auf jeden Fall, das muss nicht ganz lange sein, das muss nicht ganz kurz sein, aber es wird wahrscheinlich keine 80 Jahre für sie geben oder 60 oder 50 oder 40. Und das war auf jeden Fall klar. Und ich glaube, so ein bisschen Panik war da, so ein bisschen Hilflosigkeit oder mehr Hilflosigkeit. Was macht man dann jetzt? Kann man was machen? Weil man ja, außer dass man weiß, was es heißt und was die Diagnose ist, ja überhaupt nichts weiß eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und ich bin dann immer so ein Lösungsmensch und versuche dann irgendwie alles Mögliche zu machen. Und wir haben viele klinische Studien, neben denen, die es in Deutschland gibt, auch in Israel geschaut, auch im Imperial College in London geguckt. Und am Ende überschlägt man sich. Und das, glaube ich, habe ich mich überschlagen. Und man merkt dann, oder ich habe dann gemerkt, dass man manchmal auch in den Tag dann leben muss und den Tag nehmen muss. Und ich glaube, diese Zeit war dann irgendwie am besten, wo wir beide zusammen festgestellt haben, es gibt jetzt vielleicht gar keine Lösung mehr, wo man sich sozusagen ablenkt mit, sondern man kann die Zeit nehmen, wie sie gerade ist. Ja, jetzt viel zu der Frage, wie man sich an dem Moment gefühlt hat.
Wie war denn der Anfang dieser Reise für dich und was hat sich für dich am meisten verändert, als du in die Rolle des pflegenden Angehörigen gerutscht bist?
Das ist eine schwierige Frage. Der Anfang der Reise. Naja, ich habe ein Leben, Ellie hat ein Leben und das ist natürlich auch von viel Alltag geprägt. Und an dem Tag, wo dann der Anfall war und dann auch, wo die Diagnose kam, bin ich natürlich in ja eine große Verantwortung gerutscht, aber halt auch in eine große Unsicherheit, was das jetzt alles heißt. Also ich kann mich daran erinnern, dass man vom Krankenhaus wegfährt und halt irgendwie in Tränen im Auto sitzt, weil man das Gefühl hat, ich muss das jetzt alles selber stemmen, mit Ellie natürlich zusammen, aber man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Man weiß, dass das alles ganz schnell geht. Ich habe gemerkt, dass viele Entscheidungen getroffen werden müssen auf einer super, super schnellen Ebene. Also man macht viel mehr Dinge zu tun am Tag, als man sonst zu tun hat. Und das war sehr, sehr überfordernd am Anfang. Und ich glaube auch, ich habe mich auf jeden Fall zu großen Teilen dann auch einsam gefühlt, weil man das gar nicht kommuniziert bekommt so schnell. Wir haben viele Freunde, wir haben Familie, die unterstützend da waren. Aber am Ende sitzt man da zu Hause, trifft die Entscheidung und es passieren so viele Notfälle drumherum, die nur ich entscheiden konnte, die nur Ellie ausbaden musste, die dann da im Raum stehen und man selber gar nicht weiß, wo die jetzt herkommen und was als nächstes passieren könnte. Deswegen, ich glaube, es war eine sehr herausfordernde Zeit, die ich im Nachgang gar nicht so richtig wahrgenommen oder als Anstrengung gesehen habe, sondern ich bin da reingerutscht, dann ist man da und dann macht man das. Und
das einfach funktioniert.
Wenn man funktioniert und wenn man die Person im Idealfall noch sehr gern hat, dann macht man das ja auch sehr gern und dann reflektiert man da nicht drüber. Also ich habe jetzt nicht da gesessen und gesagt, was machen wir hier gerade, was sind sozusagen auch meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse von Ellie? Das haben wir natürlich besprochen, aber das passiert so schnell, dass man eigentlich am Anfang vor allen Dingen, finde ich, in einem Modus ist, wo das so an einem vorbeifliegt und die Realisierung langsam irgendwie einsetzt, was das heißt, die Realisierung langsam einsetzt, wie man den Tag genießen kann und ja, das sich erstmal ergeben muss.
Du hast ja in deinen Kanälen sehr offen über die Herausforderungen als junger pflegender Angehöriger gesprochen. Was waren für dich belastendste Momente in dieser Zeit?
Kommunikation. Also ich in zweierlei Hinsicht. Ich habe eine lange Zeit gebraucht, um eine kleine Kommunikationsmatrix zu bauen, was es sozusagen für Ellie an Bedürfnissen auch braucht oder was sie, um die Lebensqualität und die Selbstständigkeit hochzuhalten für sie, weil sie einen Schlaganfall hatte und auch eine Aphasie und Wörter ging nicht und auch teilweise war die Hälfte der Seite gelähmt. Das ist sozusagen nicht nur, dass man sozusagen, oder dass ich anfange in diesem Raum, also in so einer kleinen Wohnung, mich nicht im Kreis zu drehen, also nur zu kommen mit Essen, Trinken, Heiterkeit, sondern dass man auch die Möglichkeit für Ellie hat, zu sagen, sie will mal mit jemandem sprechen, außer mir. Es gibt ja auch irgendwie Wünsche und Träume, die man aber leider nicht mehr äußern kann, weil man weder schreiben noch sprechen kann, die außerhalb der vier Wände sind. Also wie komme ich darauf, weiterhin kreativ Fragen zu stellen, trotz, dass ich selber den ganzen Tag in einem 59 Quadratmeter Wohnung sitze oder in einer 59 Quadratmeter Wohnung sitze und ja keinen anderen kreativen Input kriege. Mhm. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Mhm. Und dann vor allen Dingen aber auch die Kommunikation nach außen. Also völlig überfordernd oder niemals richtig machen könnend ist sozusagen mit Freunden und Familie sozusagen alles zu teilen. Ich bin eine Person, die das gerne offen und transparent teilt. Ich habe wieder die Zeit gefunden, immer mit alles irgendwie, also was sind die richtigen Informationen, die man weitergibt? Wie kann man auch Hilfe bekommen? Ich glaube, das war das schwerste Thema für mich am Ende des Tages. Im Nachgang ist es so, wenn man Hilfe anzufragen und auch Hilfe anzubieten. Also ich weiß, das ist in beide Richtungen super schwer. Weil man in der Hilfe anzubietenden Position, das habe ich jetzt auch im Nachgang mit Freunden und Familie lange besprochen, sitzt man halt immer da und weiß nicht, was man machen kann. Und die Person, die aber gerade pflegt, oder die betroffene Person, wissen ja selber auch nicht, was sie gerade unbedingt brauchen, weil das alles so schnell geht, weil man selbst überfordert ist oder überwältigt ist, Dinge passieren, die Krankheit mit einem macht oder mit Ellie in dem Fall gemacht hat und man da gar nicht so klarkommt. Für mich war immer nur ganz klar, aber auch erst am Ende, zu sagen, es hilft mir, und das war dieser Teil 2 der Kommunikation, wenn es mir mentale Kapazitäten nimmt. Und ein ganz einfaches Beispiel, damit es nicht so plakativ im Raum steht. Wir hatten einen kleinen Kühlschrank im Hospiz, der war voll mit Essenssachen und kleinen Dingen, Gin Tonic, alkoholfrei, irgendwelche Joghurts, die Ellie gemocht hat. Und ich meinte damals, es hilft mir nur, also ihr braucht nichts für diesen Kühlschrank einzukaufen, weil ich müsste eine Liste machen. Und dann kann ich es auch irgendwie selber bei irgendeiner Firma bestellen, die es irgendwie immer vollfüllt. Das ist ja immer nur ein Klick für mich. Aber es hilft mir auf jeden Fall, wenn ihr einfach den Kühlschrank aufmacht, guckt, was drin ist und sozusagen den auffüllt. Das wäre großartig. Und so eine Hilfe kam halt viel. Also wir hatten Freunde, die irgendwie Essen dann wochenweise gebracht haben, auch mit süßen Menükärtchen und so. Und aber das erstmal einzufordern und sich selbst auch einzugestehen, dass ich das selber alles nicht schaffe und schaffen kann, ist, glaube ich, so ein Ding, was alle pflegenden Angehörigen mitbekommen und auch manchmal dann zum Patienten B machen, weil man sich selber irgendwie aufgibt und selber die Energie gar nicht hat. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man eine Balance findet. Ich glaube, ich habe das gut gefunden, nicht daneben dann zu liegen und dann gar nichts mehr machen zu können.
Dazu kommen wir später auf jeden Fall auch noch. Gab es denn einen Punkt, an dem du das Gefühl hattest, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass du das alleine nicht mehr stemmst? Oder war es immer die Liebe zu Ellie, die dich getragen hat?
Zweiteres. Also im Nachgang kam mir die Frage ab und zu, wie viel Zeit man sowas durchhalten kann. Das klingt irgendwie Ja, schwer, aber die Antwort war immer egal, wie viel Zeit, weil das am Ende während der Zeit ist die Zeit egal. Also es ist irgendwie komisch zu sagen, aber wir haben so viel Zeit in diese kurzen 26 Monate Krankheit reinpacken können, weil man, also weil Ellie und ich es geschafft haben, irgendwann nach Panik und nach Überforderung in diesem Moment zu leben. Und dann war zu vielen Tagen auch die Krankheit nebensächlich oder egal. Und ich glaube, das war irgendwie das Wichtigste, dass man dann nicht gezählt hat, oh, das ist eine Diagnose, die ist auf jeden Fall lebensverkürzend. Wie lange bleibt das noch? Es gibt auch viele Beispiele in meinem Freundeskreis, wo die Diagnose dann oder der gesamte Krankheitsverlauf 10 Jahre waren vom Glioblastom, was schon sehr lange ist. Die Kollegin, mit der ich die Selbsthilfegruppe zum Beispiel mache. Und ich weiß, weil wir auch viel darüber sprechen, diese Zeit ist egal. Also es ist egal, ob es noch 10 Jahre, also ob es 20 Jahre Krankheit gewesen wären oder 2 Monate für andere, die es kürzer haben. Ich glaube, solange man das schafft, zusammen oder alleine oder in einer großen Gruppe ins Jetzt zu kommen, das klingt immer so sehr esoterisch, ist das alles machbar. Weil man dann sich ja auch gegenseitig unterstützt auf einer anderen Ebene. Es ist dann nicht immer so, dass man dann das Geschirr aufteilt. Der eine macht das andere mal, sondern dann sind es halt die kleinen Momente, die das Leben eigentlich ausmachen und nicht mehr diese Alltagsroutine. Ja.
Im Magazin Kurvenkratzer hast du ja wertvolle Tipps gegeben, wie man den Pflegealltag organisiert, Unterstützung koordiniert und dabei sich selbst eben nicht verliert. Magst du uns was davon teilen? Wie hast du es damals überhaupt geschafft, diesen intensiven Pflegealltag aufrechtzuerhalten? Was hat dir da geholfen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, erstmal natürlich das Wissen, dass man nicht alleine ist, auch wenn man sich sehr alleine fühlt. Heißt, wir haben Freunde, Familie, die da sind und das Verhältnis zu Freunden und Familie intakt ist. Ich glaube, das ist ein großes Privileg, was ich hatte. Und dann einfach ganz klar, und das war immer auch eine Prämisse von Ellie, das transparent zu kommunizieren. Also nicht zu schauen, welche Gruppe erfährt was, in welchem Maße. Das kann super überfordernd sein natürlich, zu wissen, alle wissen alles. Aber es ist noch überfordernder, sozusagen mit der Verletzlichkeit in Portionen daherzukommen. Das war für mich die Empfindung, dass ich halt von Anfang an meinte, mir ist es völlig egal, ob der Arbeitgeber, natürlich nicht alle Details, aber ganz konkret weiß, was gerade passiert, ob verschiedene Freundesgruppen, Bekanntengruppen wissen, was da gerade los ist. Und das war für mich im Nachgang das Beste, was wir machen konnten, einfach nach außen verlässlich zu sein. Weil wenn man das immer ich habe das gemerkt, auch mit anderen Krankheitsverläufen von Freunden und Bekannten, dass immer so portioniert wurde. Und das macht es unglaublich schwer, weil es ist wie eine unausgesprochene Wahrheit. Wenn man irgendwie immer verschiedenen Leuten andere Wahrheiten erzählt, dann muss man die ja zusammenhalten. Und das ist unmöglich. Und deswegen ist es auch eigentlich gut, das ist meine Erfahrung gewesen und das kann jede Person für sich entscheiden, einfach alles ehrlich zu teilen. Weil dann kriegt man auch am meisten ehrliche Gespräche zurück. Weil viele Leute oder alle Leute haben irgendein Schicksal oder irgendeine Lebenserfahrung, die man selber noch nie gemacht hat. Und wenn man sich so verletzlich zeigt, und das war, glaube ich, die größte Kraftquelle auch, dann öffnen sich auch andere Leute. Also man gibt dann die Möglichkeit, auch anderen Leuten einen Raum zu geben, während man ja selber im Schlamassel steckt. Und das fand ich sehr schön und sehr angenehm, weil man dann nicht die ganze Zeit immer nur hört, oh, das ist ja schlimm und oh, das ist ganz grausam, sondern ich habe es geschafft, indem man quasi Verletzlichkeit zeigt, auch weiterhin an anderen Leben teilhaben zu können, weil man aus Erfahrung andere Menschen, die auch zu dem Gespräch kommen, zur Selbsthilfegruppe, auch sehr viel Einsamkeit erfahren, weil Leute sich von einem abwenden und sagen, wir können ja sowieso nicht helfen, dann lassen wir euch erstmal in Ruhe. Und ich glaube, dieses in Ruhe lassen ist halt auch aus Angst, aber auch wenn man selber nicht mehr teilen will, und dann ist es so ein Kreislauf. Den Kreislauf habe ich versucht zu unterbrechen, indem man einfach alles teilt.
Also ist es einmal die Liebe zu Ellie und auf der anderen Seite die Kraft der Gemeinschaft, die dich getragen hat durch diese intensive Zeit.
Definitiv.
Du hast ja auch schon jetzt mehrfach von der Selbsthilfegruppe erzählt, von diesem Gesprächskreis, den du mit deiner Kollegin machst, und hast ja auch eine große Online-Community, sofern ich das gesehen habe. Also in den letzten Jahren hast du ja eine ziemlich aktive Präsenz auch im Netz aufgebaut, sowohl über Instagram, YouTube und auch eben mit deiner Selbsthilfegruppe. Wie genau haben dir denn diese Kanäle und die Community und vielleicht auch auf unterschiedliche Art und Weise geholfen, mit deinen Gefühlen umzugehen?
Also erstmal ist es nett, dass du viel groß sagst. Ich glaube, also wenn man die Zahlen anguckt oder so, ist es eine ganz, ganz kleine Gruppe gerade noch, aber eine ganz, ganz offene. Ich habe erst so richtig mit der Plattform und allem angefangen, als Ellie ja schon gestorben war. Und ich glaube, bis dato ist es eher, also es war nie eine Einbahnstraße, aber es war schon eher sozusagen Kraft geben als Kraft bekommen. Also die Kanäle sind alle so klein und die sind lütt, kann man fast schon sagen. Da müsste man auch viel regelmäßiger werden und andere Kampagnen und so machen, damit es so ein beiderlei Austausch ist. Ich glaube, ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass Leute da Inhalte auch nutzen konnten für sich. Und das ist schön. Aber es war, glaube ich, weniger ein Halt für mich zu gucken, okay, da gibt es noch andere, die gehen durch die gleiche Phase. Es war, glaube ich, eher ein Punkt, ein Abschluss der pflegenden Angehörigen-Tätigkeit und aber das Wissen dieser Dankbarkeit, die Zeit gehabt zu haben und die Energie daraus, das gern weiterzugeben.
Und wann und wie ist denn die Selbsthilfegruppe dann zu dem Thema entstanden?
Wir hatten, also Jasmin und ich, sind regelmäßig zu so einem Young Widow Club gegangen. Also einfach einmal im Monat in Berlin essen gehen mit verschiedenen anderen Witwen und Witwern. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es irgendwie schön wäre, hätte man so eine physische Gruppe mal gehabt. Es gibt in Berlin ja unglaublich viele, was super ist, Gruppierungen für Kinder, für Partner, für alle möglichen Konstellationen. Aber ich glaube, ganz spezifisch Glioblastom war uns dann ein Bedürfnis, weil es auch die Diagnose, wie bei vielen anderen Krankheiten, eine sehr schwerwiegende ist. Und man dann mit vielen anderen Krankheiten auch nichts anfangen kann in dem Moment. Und ich glaube, wo wir nie reingerutscht sind, oder ich hoffe, ich bin da auch nie reingerutscht, da so irgendwie Vergleiche zu ziehen. Weil es sind immer, jede Person hat ein Einzelschicksal. Aber ich glaube, wir wollten an einem Punkt sagen, es wäre schön, wenn es in Berlin einen physischen Treff gibt, wo Leute, die das Gleiche durchmachen, Hilfe kriegen. Und wir hätten uns das gewünscht in den Zeiten, weil sonst das einfach niemand so richtig verstehen kann. Und das gilt für alle Gruppierungen, eben auch für Glioblastom.
Jetzt hast du die Gruppe ja erst nach dem Tod deiner Frau gegründet. Hast du denn trotzdem aus den Gesprächen mit den pflegenden Angehörigen noch was gelernt? Oder was sind deine Erfahrungen? Was ist für die pflegenden Angehörigen jetzt wertvoll, in dieser Gruppe zu sein?
Also gelernt ganz viel, weil die Situationen sind halt immer andere. Also ich versuche immer Leute einzubeziehen, auch in Entscheidungen, und dann lernt man ja daraus, dass das sozusagen der eigene Sicht irgendwie nicht die Wahrhaftigkeit ist. Ich glaube, wir geben ganz viel mit. Vielleicht das als erstes, an so Alltagserfahrung. Ich glaube nicht mal, dass man so der Experte oder die Expertin ist für das Thema und man kann alles gefragt werden, aber wenn es um Anträge geht, dann sind die ja für uns auch schon ein bisschen her. Die Formularien oder die Formalitäten ändern sich, aber den Schritt dahin, wie wir dann zu Pflegestützpunkten gegangen sind, wie man irgendwie schneller an den Rollstuhl rankommt oder solche Punkte, die sind halt vor allen Dingen für pflegende Angehörige super wichtig, weil man ja immer zu dem Zeitpunkt X, wo es passiert, nie diese ganze Kette kennt. Ich glaube, diese ganzen Schritte zu kennen, leider auch bis zum Ende, bis zum Tod, hilft, das ein bisschen Perspektive zu setzen, was auch möglich ist. Und ich glaube, das ist das Schöne daran, in der Gruppe ist weniger ja immer die Planung im Kopf für das Schlimmste, sondern eher so die Hoffnung und der Mut, hey, das können wir noch machen. Ach, guck mal, ihr habt gerade so eine Reise gemacht. Letztens hat einer das geteilt. Das geht dann ja vielleicht für meinen Papa, meine Partnerin oder wer auch immer, mein Kind auch noch. Vielleicht kann man das ja anstoßen. Und dann geht es gar nicht ganz konkret um diese Hilfestellung an sich und Adressen rauszugeben, sondern einfach nur auch um diese Gedanken, oh, das geht ja auch. Oder ach so, ich zum Beispiel viele Gespräche darum, kann man Ärzte, Ärztinnen wechseln, Palliativärzte, SAPV-Teams. Und dann in der Gruppe, na klar, habe ich gemacht. Und dann gehen halt einige Leute einfach raus und sagen, okay, ich mag die Versorgung für meine Lieblingsperson oder Person, die ich gerade pflege, gar nicht. Ich müsste das mal ändern, weil das steht einem ja zu. Ich glaube, das sind die Selbsthilfe-Erfahrungen, die ich auch immer mitnehme und die ich weitergebe. Also es ist weniger so, dass alles, was Jasmin und ich erlebt haben, wird weitergegeben, sondern ich glaube, das ist einfach auch ein Kontaktpunkt, wo man viel zuhört. Man hört eigentlich die ganze Zeit zu und kann dann so die Punkte verknüpfen. Und am Ende trifft man Leute, wo man sagt, hey, das ist eine ähnliche Situation, euch verbinde ich mal. Und das ist, glaube ich, die Kraft, wo ich viel lerne, wo ich auch das Wissen sozusagen weitergeben kann. Nicht immer nur als mein Wissen und meine Erfahrung, sondern eher auch als kleiner Ideenpool, den man so mitträgt. So ein kleiner Wassereimer, den man verteilt. Vielleicht ein Eiseimer, dann ist es irgendwie schöner. Wasser klingt obendrauf noch doof.
Elisa ist ja im letzten Jahr verstorben, was für dich ja zweifellos auch ein Wendepunkt war. Wie hast du denn den Verlust verarbeitet? Also wie schafft man es, den Tod eines geliebten Menschen in so jungen Jahren zu verarbeiten?
Jetzt in dem letzten Jahr habe ich gemerkt, dass es vielleicht auch eine besondere Verarbeitungsstrategie ist oder ein besonderer Fall. Ich habe ganz viel Therapie während der Zeit gehabt. Ich habe ganz viel in der Krebsberatung noch monatlich dann immer weiter mit einer Psychologin gesprochen. Ich war viel im Hospizverband oder in dem Hospiz noch und habe da mit Leuten geschnackt. Habe viel sozusagen an der Webseite auch gebaut, um halt Energie und Mut, Hoffnung und auch Schabernack, so wie es immer draufsteht und wie ich es immer fühle, weiterzugeben. Ich glaube, dass wenn man die Person wirklich richtig dolle gemocht und geliebt hat, diese Zeit halt einfach so und die Zeit so wichtig war, dass man sich der Endlichkeit von einem selbst auch bewusst wird. Also für mich, ich habe nach dem Tod von Ellie, und das klingt, mag merkwürdig klingen, aber super viel Energie gehabt. Also ich bin weder in ein Loch gefallen und wusste nicht mehr, wohin mit mir. Ich habe in unserer gemeinschaftlichen Wohnung weiterhin gelebt, habe mich da allein sehr wohl gefühlt. Einfach weil mir bewusst war, wir fliegen auf so einem Planeten mit 27 Kilometer die Sekunde um die Sonne und die Sonne in der Galaxie und die Galaxie in anderen. Und irgendwann in x Milliarden Jahren verschiebt sich das alles und es wird davon nicht mehr viel da sein. Und manchmal so ein bisschen rauszoomen hat mir geholfen, um zu sehen, ja, dass jeder hat so ein Ende und man versucht immer irgendwie das weg, also zu verdrängen. Und wenn man sich da mal mit beschäftigt und auch überlegt, also mit Ängsten, mit Wünschen, Sorgen, dann überwog für mich diese Zeit, die wir hatten. Also es war nicht immer einfach, wir waren gute Freunde, Ellie hatte mich auch mal 1,5 Jahre sitzen lassen, wir sind wieder gute Freunde geworden, dann kamen wir irgendwie zusammen, dann hatten wir diese 26 Monate, Glioblastom, und ich sag manchmal Reise, aber ja, eher ein Rollercoaster. Und es war schön, weil man halt so viel Zeit auch da reingepackt hat, auch in die letzten, in die Krankheitszeit. Also, dass man nicht immer nur an dem Morgen hängt und überlegt, oh, ich würde gern weiterhin gesund bleiben, und sondern auch einfach in dem Jetzt. Und es ist manchmal, es ist für mich gerade einfach zu sagen, weil ich das Privileg habe, hier zu sitzen und halbwegs gesund zu sein. Aber ich glaube, dass dieses Jetzt, und das klingt immer so abgedroschen, aber ich habe es wirklich gefühlt, zu sagen, wir haben keine Planung für 3 Tage. Ich habe keine Planung für die nächsten Stunden. Wir machen jetzt. Wenn man keine Energie hat und es nicht schafft, überhaupt sich aufzusetzen, sondern einfach nur im Bett liegt und 17 Uhr gibt es Erdbeeren mit Schlagsahne und das ist das Tagesziel und man kann darüber gemeinschaftlich grinsen, dann ist es cool. Dann ist es eine Art Lebensqualität und dann ist es auch okay. Da muss man sich quasi nicht immer an meistens intrinsisch oder auch ja, externen Maßstäben messen. Und das hat mir geholfen in der Verarbeitung, einfach diese Energie zu spüren und einfach zu wissen, man selbst, ich selbst bin so eigentlich unwichtig in diesem kleinen planetaren System und habe auch eine Endlichkeit. Aber wenn ich es hinkriege, zu wissen, hey, das kann immer vorbei sein und nicht jeden Tag darüber zu reflektieren, aber habe ich mit den Dingen gut abgeschlossen. Also ich fühlte mich danach auch so, wenn es jetzt für mich vorbei wäre, wäre ich voll dankbar für die Zeit, die ich habe. Nicht nur wegen der Zeit mit Ellie, sondern auch mit den Freunden und Familie. Also ich war sehr gut im Reinen mit mir. Und das habe ich auch nur hinbekommen, weil ich ehrlich am Anfang auch gleich gesagt habe, dass ich brauche irgendwie externe Hilfe, also Therapie oder mit Freunden drüber reden und das sozusagen nicht erst aufschieben, wenn irgendwie ein Knall kommt oder nicht erst aufschieben, wenn was auch immer passiert. Also parallel zu der Erfahrung, die in welcher Schwierigkeit auch immer bei uns sehr akut war, weil auch Ellie 22 Mal stationär aufgenommen worden ist, mehrere Male palliativ, 5 Monate im Hospiz gelebt hat oder wir zusammen, dass man trotzdem Lebensqualität hat in diesen Tagen und nicht das irgendwie aufschiebt in, oh, jetzt ist alles schlimm oder oh, jetzt ist alles gut. Es gibt immer irgendwie so Graustufen dazwischen. Also 50 Shades of Glioblastom ist definitiv die richtige Bezeichnung und die hilft bei der Verarbeitung und die hilft hoffentlich auch anderen bei der Verarbeitung.
Wow, also ich finde es wirklich sehr berührend, wie du darüber sprichst und ich knüpfe mal an bei dem, dass du immer wieder vom Hier und Jetzt sprichst. Wie ist das Leben jetzt nach der Pflegebedürftigkeit?
Es hat sich ganz krass gewechselt für mich. Ich war 7, 8 Monate in Berlin. Ich habe einen Job gesucht. Ich hatte während der Pflege immer noch Vollzeit, dann Teilzeit irgendwann gearbeitet, wenn Ellie geschlafen hat, nachts und so weiter. Dann waren sehr viele administrative Aufgaben, die man ja leider, wenn man stirbt, noch mit aufgebürgt bekommt. Und ich habe dann, ohne wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu suchen, eine neue Partnerin kennengelernt über Neujahr. Und ich bin dann im April direkt nach Niederlande gezogen und baue da jetzt ein kleines Leben auf. Und der Wechsel hat sich sehr gut angefühlt, weil er irgendwie auch so natürlich war. Also ich glaube, dass die Zeiten immer so relativ sind. Viele Leute gucken und sagen, oh, das ist ja ganz schön schnell. Und dann gibt es irgendwie die Annahmen von Trauerjahr und Dinge, die passieren sollen gesellschaftlich und immer schon so passiert sind. Da gibt es Leute, die sagen, nee, die nächsten 20 Jahre gibt es für mich keine Partnerin mehr oder keinen Partner. Und das ist auch alles ohne Wertung völlig okay. Ich glaube nur, was ich gemerkt habe, ist, dass es halt genauso viele Geschichten gibt, wie es Menschen gibt. Und auch da genauso viele neue Möglichkeiten, neuer Mut, Hoffnung und auch verschiedene Räume von Liebe. Ich glaube, das war so ein Thema, was ich ganz lange diskutiert habe, auch mit der neuen Partnerin, dass man schon sagen kann, Ellie war die Liebe meines Lebens. Und dann aber halt andere Räume auch aufgemacht werden, weil man ja während man lebt verschiedene Erfahrungen macht, die man ja immer nur erst in Hindsight, irgendwie so in Retroperspektive auch einordnen kann. Und das ist irgendwie schön, dass man die Möglichkeit hat, aber auch, dass man sich das erlaubt. Ich glaube, Ellie wäre auch so eine Person gewesen, dass, auf geht's, wir machen das. Und das ist auch wichtig, dass du dann glücklich bist. Weil ich glaube, das ist eine Diskussion, die ich jetzt auch viel führe mit der Plattform und ich auch viel fühlen möchte, über den Tod reden, über was davor, danach ist, weil es in der Gesellschaft so ganz verwurzelte Vorstellungen gibt, die ja für die meisten, also für jede einzelne Person nie immer zutreffen, weil es verschiedene Schattierungen hat, wie wir gerade schon gesagt haben. Und das halt so ein bisschen für mich auch offener zu gestalten und nicht immer nur mit so einem vorgefertigten Gedankenkonstrukt in Probleme, Ideen, Wünsche reinzustolpern.
Du hast ja gesagt, dass du jetzt in den Niederlanden bist und versuchst dir da dein Leben aufzubauen. Was wünschst du dir denn, dass sich in der Unterstützung für junge pflegende Angehörige in der Zukunft ändert?
Ich fühle, dass es einfach schön wäre, wenn man diese ganzen Angebote, die es ja gibt und die aus enorm viel ehrenamtlicher Tätigkeit besteht, enorm viel Leuten, die Überstunden machen und wenig bezahlt werden dafür, irgendwie mehr, also erstmal mehr in die Öffentlichkeit geraten, dass man davon überhaupt weiß. Ich glaube, dass das Problem, was ich auch hatte, ist, dass man oder dass ich da saß auf der einen Seite und man fängt an zu googeln, man findet 1000 Möglichkeiten, die es gibt. Man weiß gar nicht, wie man da zuerst hingeht. Soll man anrufen? Viele haben die Hürde, überhaupt einen Erstkontakt aufzubauen. Ich glaube, das für mich wäre es super gewesen und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, dass man all diese Angebote, die es gibt, auch in so ein Entlassmanagement vom Krankenhaus mitmacht oder es schafft, es gibt Life Teaches Us, eine Seite, wo sozusagen Stunden, die in der Schule wegfallen, mit Expertinnen gefüllt wird, die einfach irgendwelche Themen anbieten, in denen sie gut sind. Wenn man sowas halt auch mitmacht, dass man irgendwie Trauer und über den Tod reden für Kinder mit anbietet, dass man aber auch Angebote, dass man weiß, hey, X%, ich kenne die Zahlen nicht, da müsste man nochmal nachgucken, aber wie viel Pflege wird eigentlich von pflegenden Angehörigen übernommen? Das ist ja riesengroß. Also das gesamte Gesundheitssystem würde ja zusammenbrechen, wenn alle pflegenden Angehörigen sagen würden, nö, machen wir jetzt nicht mehr. Würde keiner machen, weil die Personen geliebt, gemocht und gewollt sind. Aber ich glaube, hinzubekommen, mehr darüber zu sprechen und früher davon einfach die Info zu haben für junge pflegende Angehörige wäre für mich auch immens hilfreich gewesen. Man muss nicht den ganzen Tag, also ich glaube, es ist auch nicht hilfreich für die Gesellschaft, gleich mit 15 allen zu sagen, das Leben ist endlich und das ist hier der Tod und das, also was sind Dinge, die passieren könnten, sondern man weiß ja selber, was das für Freiheit oder auch für Einschränkungen mit sich bringt, aber schon mehr gesellschaftsrelevante Themen auch mit in Schule und Alltag zu bringen, wo man mal von gehört haben sollte und dann auch weiß, wie man die Hilfe annehmen kann und wo es die gibt. Ja, das würde ich mir wünschen. Und es klingt immer sehr hochtrabend, aber ich glaube, das kann man gut erreichen.
Wenn du heute zurückblickst oder auch daran denkst, wie ihr in eurer Gruppe darüber sprecht, was würdest du denn anderen jungen pflegenden Angehörigen raten, die gerade in einer ähnlichen Situation sind? So, was ist deine wichtigste Botschaft an sie?
Ich hatte vorhin schon gesagt, öffnen. Also bloß nicht alles für sich zu behalten, ist eine eigene Entscheidung, aber bringt nie Vorteile für die Betroffene und auch für die pflegende Person. Also ich glaube, öffnen wäre so das Erste. Und dann, in welcher Form auch immer es geht, weil das ist immer eine sehr schwierige Sache, Hilfe annehmen. Und auch ganz klar zu überlegen, was schafft mir, was ich vorhin schon mal meinte, mentale Kapazitäten. Und die Sachen einfach abgeben, weil die meisten Menschen im Umkreis, auch Bekannte, auch Arbeitskolleginnen, sind super dankbar, wenn sie was machen können in der Situation. Weil alle, die einen kennen und einen gern haben, auch als pflegende Angehörige und als Betroffene, sind hilflos. Und wenn man was abgibt, dann sind die meisten dankbar und dann kommt man halt auch wieder in Gespräche und in mehr Kommunikation. Man teilt Sachen, man fühlt sich nicht ganz so alleine. Also ich glaube, öffnen, Hilfe annehmen, sozusagen die ersten zwei Stichpunkte, die mir in den Kopf schießen. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das, was du an Öffentlichkeitsarbeit gemacht hast, also du bist auf Instagram zu sehen, auf YouTube, du hast einen Blog, eine Webseite, dass das nicht nur für Angehörige, die jemanden gepflegt haben, mit Glioblastom wertvoll ist, sondern generell für pflegende Angehörige. Wir packen auf jeden Fall alles in die Shownotes, wo man was über dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Wenn du über deinen Weg mit der Selbsthilfe als pflegender Angehöriger ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte der?
Es gibt tatsächlich die Idee. Der Negativtitel, der gar nicht so negativ konnotiert ist, wäre Hoffnung stirbt mehrmals. Wäre aber trotzdem ein hoffnungsvolles Buch.
Wow.
Wie man das hinkriegt, weiß ich noch nicht und wird vielleicht mal in Zukunft ja noch von mir rausgefunden werden.
Wow, Robert, danke dir. Danke für deine ermutigenden Worte und deine Zuversicht, die man wirklich spüren und hören konnte. Schön, dass du da warst heute.
Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Als nächstes sprechen wir mit Julia Giese aus der Kontaktstelle Pflegeengagement in Pankow. Schön, dass du da bist, Julia.
Ja, danke für die Einladung.
Julia, die Berliner Kontaktstellen Pflegeengagement haben im Oktober dieses Jahres ihr 15-jähriges Jubiläum am Brandenburger Tor gefeiert. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Ja, danke schön.
Magst du uns mal erzählen, was genau die Kontaktstellen Pflegeengagement bzw. kurz auch KPI genannt sind?
Ja, das erklärt sich natürlich nicht so gleich von selbst, wenn man es hört. Das sind Einrichtungen für sorgende, pflegende Familienangehörige, Zugehörige, also für alle Menschen, die zu Hause ihre Liebsten pflegen, sich kümmern und sorgen. Also das kann auch sein, also so, ne, dass ich eben dass ich mich um meine kranke Mutter zu Hause kümmere, um meinen kranken Mann, aber auch um meinen kranken Vater in Süddeutschland. Aber ich wohne in Berlin. Also auch Pflege in einer Distanz. Ja. Also wir kümmern uns um die, die sich kümmern. Und das hat unterschiedliche Facetten.
Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu, was genau ihr auch anbietet. Ich habe Robert gefragt gehabt, was sich für ihn verändert hat, als er pflegender Angehöriger wurde. Und er hat da benannt einmal die Verantwortung, die Überforderung und die Unsicherheit, was es heißt, pflegender Angehöriger zu sein. Und hat er berichtet, dass er viel mehr zu tun hatte als sonst, musste viele schnelle Entscheidungen treffen, hatte das Gefühl, alles selber stemmen zu müssen, sich einsam gefühlt, obwohl er Freunde und Familie hatte, die ihn unterstützt haben. Wie erleben pflegende Angehörige den Wandel in ihrer Identität?
Häufig, vielleicht erstmal gar nicht. Viele schlittern da so einfach rein, so ganz Also entweder so seichte oder also entweder mit der Keule oder so ganz langsam. Und dann dauert es häufig sehr, sehr lange, dass ich mich überhaupt als pflegender und sorgender Familienangehöriger identifiziere. Weil ich bin ja eigentlich was ganz anderes und viel mehr und merke aber gar nicht, dass es das gar nicht mehr, das nicht mehr zum Vorschein kommt. Also es dauert wirklich, um zu erkennen, das ist die Realität. Und wenn ich sozusagen ganz schnell reinrausche durch einen plötzlichen, meinetwegen Schlaganfall von einem Familienmitglied und der braucht jetzt mehr Unterstützung, dann habe ich gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, in dem Moment, dass ich pflegende oder sorgende Angehörige bin. Dann mache ich einfach, dann bin ich auf diesem Funktionsmodus. Ja? Und dann habe ich gar nicht Zeit nach links und rechts und dass es überhaupt noch so Stellen mit verrückten Namen gibt, die mir vielleicht helfen könnten, wie in Berlin, dass ich dazu komme, Informationen zu suchen. Und also die meisten Menschen, die zu uns kommen, in die Beratung, in die Gruppen, identifizieren sich nicht mit dem Begriff, ich bin ein pflegender Angehöriger. Das ist total spannend.
Was sind denn die häufigsten Herausforderungen, mit denen pflegende Angehörige wie Robert konfrontiert sind?
Also Robert hat ja auch schon gesagt, dass diese Verantwortung so schwer auf ihn gelastet hat. Und das ist ein ganz großes Thema. Ich habe die Verantwortung für einen anderen Menschen und bin plötzlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche da für den verantwortlich. Das heißt, ich muss gucken, kommt er zum Arzt, sind die Tabletten da, hat er was zu essen, kann er gut schlafen, kommt er alleine auf die Toilette, sind die Anträge gemacht. Also diese Verantwortung und auch die Sorge gleichzeitig, dass was passieren kann, dass sich der Zustand verschlechtert, dass derjenige stürzt. Und gleichzeitig zu merken, ich habe gar keine Kapazitäten mehr für mich selbst. Ich falle da total runter. Ich kümmere mich eigentlich die ganze Zeit um jemand anderen und wo bleibe ich?
Na, da würde ich gerne mal anschließen. Und zwar haben pflegende Angehörige in der Regel so gut wie keine Zeit. Wo und wann nehmen die sie denn her, um solche Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Häufig ist es so, es gibt einen Teil, der kommt und sagen kann, ich kann denjenigen noch alleine lassen. Also ein bisschen alleine geht's noch. Oder die Angehörigen, die Erkrankten sind beispielsweise in der Tagespflege oder haben Besuch vom ehrenamtlichen Besuchsdienst. Und manche können eben auch nicht kommen. Mhm. Das muss man auch ganz klar benennen. Also das ist auch ein großer Teil, der einfach nicht von zu Hause weg kann. Also ich hatte jetzt gestern zum Gruppentreffen eingeladen für nächste Woche und dann schrieb einer, der Zustand meines Mannes hat sich so massiv verschlechtert, ich kann nicht weg. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich jemals wieder weg kann. Ich sage immer, alleine schafft man es nicht. Viele Leute denken, ich schaffe es alleine und vergessen, dass es ein Netzwerk braucht. Es braucht viele Menschen, die das mittragen und die sich vielleicht auch in der Zeit, wo ich mich um mich kümmere und zu uns komme, dann jemand aus dem Netzwerk kommt, ein anderes Familienmitglied oder ein Freund. Und ja, das ist mal ganz wichtig, sich zu denken, ich muss das hier alleine durchziehen. Mhm.
Neben der Überforderung und der Verantwortung und so, hat Robert auch erzählt, dass eines der belastendsten Dinge die Kommunikation war. Also einerseits rauszufinden und zu verstehen, was die betroffene Person braucht und andererseits die Kommunikation auch mit Freunden und Familie, also zu entscheiden, welche Informationen, mit wem, wann, wie teilen. Ist das auch etwas, was bei anderen Angehörigen vorkommt, dass das so als sehr belastend empfunden wird?
Ja, auch. Also ist die Frage, habe ich alleine erstmal die Hauptverantwortung und wie viel Verantwortung gebe ich ab? Was mute ich auch den anderen zu? Und wie teile ich das auf? Oder wir haben ganz häufig, dass Angehörige denken, nur ich kann das richtig. Aus verschiedensten Gründen. Ich will das gar nicht bewerten. Vielleicht ist es tatsächlich auch so bei manchen, ja. Aber das hilft einem nicht weiter. Wenn wir zum Thema Selbstfürsorge für pflegende Angehörige kommen, dann muss man mitunter auch Abstriche machen.
Robert hat das ja auch benannt, dass es für ihn sehr schwierig war, um Hilfe zu bitten und selber auch anzubieten, weil die betroffene Person, also bei ihm war es ja seine Frau, die ja weder schreiben noch richtig reden konnte mehr, selbst oft nicht wusste oder kommunizieren konnte, was sie braucht. Und für ihn war es total schwer einzugestehen, dass er es eben nicht alleine schaffen kann. Wie ist deine Erfahrung? Wann nehmen pflegende Angehörige denn Unterstützung wahr und an? Und was hilft ihnen dabei, diesen Schritt zu gehen?
Häufig ist es so, wenn sie selber nicht mehr können. Das ist es leider oft, kommen sie zu spät. Wenn sie merken, ich kann nicht mehr und irgendjemand sagt, guck mal, geh mal dahin. Oder sie lassen sich beim Pflegestützpunkt wegen einer Antragssache beraten und die Damen vom Pflegestützpunkt sagen, gehen Sie mal zur Kontaktstelle. Also über den Pflegestützpunkt bekommen wir viele und manche kriegen das eben auch von jemand anders. So, Mensch, ich bin da vorbei gegangen oder ich bin da, geh doch mal dahin, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. In der Regel kommen die Leute, wenn es schon ganz schön fortgeschritten ist. Also fortgeschritten heißt, wenn die Belastung schon sehr stark ist, ja, oder die Einsamkeit schon sehr stark und die körperlichen Symptome, die unweigerlich entwickelt werden, wenn ich mich auf Dauer nicht um mich selbst auch kümmere.
Mhm. Magst du noch mal konkret sagen, welche Unterstützungsangebote es speziell für pflegende Angehörige gibt und ja auch, was ihr als KPE anbietet?
Also wir bieten als erstes ganz niedrigschwellig, wir nennen das psychosoziale Entlastungsgespräche an. Also das heißt, die betroffenen pflegenden Angehörigen kommen zu uns und wir setzen uns hin, nehmen uns eine Stunde Zeit und gucken gemeinsam auf die Situation. Wo stehen die Angehörigen? Was brauchen sie? Wie geht's ihnen? Und dabei schauen wir auch schon, was gibt's vielleicht für Möglichkeiten der Entlastung, machen eine Beratung hinsichtlich einer Weitervermittlung zu verschiedenen anderen Diensten, wenn das der Fall ist oder die Möglichkeit. Also versuchen erstmal den Blick wieder weit zu machen und versuchen in dem Gespräch auch erstmalig so ein bisschen deutlich zu machen, es geht nicht nur um den Erkrankten, ne? Es geht auch um den, der oder die, die pflegt oder der pflegt. Dass nur wenn derjenige sich auch um sich selbst kümmert, kann er sich um andere kümmern. Also wenn ich selber meine Gesundheit vernachlässige und in die Knie gehe oder dann selber flach liege, kann ich mich auf Dauer nicht um einen anderen Menschen kümmern. Und das versuchen wir immer recht schnell deutlich zu machen. Ich sag mal, wir haben auch so mit unsichtbaren Buchstaben an unserer Tür zu stehen, Selbstfürsorge. Und also das ist so das, was wir in den Fokus in der Beratung hereinholen, zu gucken, wo ist Ihre Selbstfürsorge und wie kann das gelingen? Und ein erster Schritt ist dabei auch schon, dass ich mich entscheide, vielleicht in eine Pflege-Selbsthilfegruppe zu gehen, um mit anderen Betroffenen in den Austausch zu kommen und zu merken, ich bin nicht alleine. Ne? Einsamkeit ist ja auch ein ganz großes Thema für pflegende Angehörige. Und ich bin nicht alleine, da sind Menschen, die verstehen mich. Das sind nicht Menschen, die reden immer dagegen und sagen, du musst, sondern die verstehen mich. Und hier kann ich auch mal Sachen sagen, die, wo ich vielleicht sonst von anderen Menschen verurteilt werden würde oder die sagen, mich komisch angucken. Ja. Und ich, da dürfen Tränen fließen und da kriege ich Unterstützung, da bin ich nicht allein. Und die pflegenden Angehörigen in unseren Gruppen, die gehen jedes Mal gestärkt wieder raus. So, also wir gucken eben, dass der Blick auch aufs Glas, was vor einem steht, was halb voll ist, ist es halb voll oder ist es halb leer, dass alle Gläser zum Schluss halb voll sind
Schön.
Für die Betroffenen.
Ja. Schöne Metapher. Stichwort Zeit, beziehungsweise die Zeit, die Sie ja wenig oder gar nicht haben. Welche Rolle spielen denn soziale Netzwerke oder digitale Angebote auch? Gibt es sowas auch und werden die in Anspruch genommen?
Ja, das gibt es auch bei uns, also in Pankow weniger, weil wir die Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel eine digitale Selbsthilfegruppe nützt mir gar nichts, wenn mein betroffener Angehöriger trotzdem in der Wohnung ist und ständig reinkommt. Und auch in, oder in einer, einer Veranstaltung, ich hatte mal eine Veranstaltung gemacht zum Thema Trauer, das war digital und dann kam der Angehörige und hat sich gewundert, worüber sich die, also das ist schon gut, wenn die Angehörigen, die pflegenden Angehörigen auch mal rauskommen aus diesem Setting, aus den eigenen vier Wänden, mit anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht und die eine sagte mal, ach wisst ihr, es ist einfach nur auch schön, hier zu sitzen mit euch und eine Tasse Kaffee zu trinken. Schon allein diese Tatsache. Und das gibt das Digitale so nicht her. Mhm. Also da ist noch mehr. Und wir arbeiten eben auch noch mit Menschen, die eben noch nicht so digital kompetent sind. Und es hat alles sein Für und Wider. Und unsere Erfahrungen mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, die sind eher analog und von Angesicht, von Herz zu Herz, sag ich mal, so unterwegs.
Und für die Menschen, die jetzt nicht direkt in Pankow wohnen, wo findet man euch überall in Berlin und wie oft?
Ja, also Berlin hat 12 große Bezirke und in jedem Stadtbezirk gibt es eine Kontaktstelle Pflegeengagement und die haben verschiedene Träger. Ne? Also wir sind zum Beispiel vom Humanistischen Verband und das ist der Träger und die sitzen häufig, die Kontaktstellen Pflegeengagement, auch in der Nähe von der Selbsthilfe, sozusagen als Schwesterprojekt oder Bruderprojekt. Oder auch in Stadtteilzentren. Also wir beispielsweise sitzen im Pankow, im Stadtteilzentrum Pankow und auch die Selbsthilfe sitzt dort.
Und wie läuft das dann in den Gruppen ab? Weil Selbsthilfe bedeutet ja von Betroffenen für Betroffene oder von Angehörigen für Angehörige ohne fachliche Begleitung. Ist das in der Pflege-Selbsthilfe auch so?
Nein. In der Pflegeselbsthilfe funktioniert das nicht ganz so, weil die Menschen, die zu uns kommen, extremst belastet sind. Also dass sich da jemand findet und regelmäßig das organisiert und strukturiert, das ist zu viel. Und die Menschen, die pflegenden Angehörigen sind häufig auch von der psychischen Seite sehr, sehr schwer belastet durch die Pflege oder auch durch noch eine Grunderkrankung. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass fachliche Moderation wirklich eine gute Sache ist. Eine Moderation und teilweise aber auch so ein kleiner Impulsgeber. Also wir als Koordinatoren leiten bei uns im Pankow Gruppen an. Wir haben auch ehrenamtliche Gruppenleitungen. Die sind aber teilweise wirklich sehr gut qualifiziert. Ja, und nun bin ich auch schon seit 14 Jahren dabei und habe auch immer Ehrenamtliche für Gruppenanleitungen gesucht und weiß, das ist die Nadel im Heuhaufen, die ich da suche, weil die Gruppe der pflegenden Angehörigen braucht einfach fachliche Begleitung. Das erlebe ich immer wieder, weil wir ja auch, also wir haben so unterschiedliche Themen, wie beispielsweise auch Tod, Trauer, Wut, also dieses die Schuldgefühle, ist ein ganz großer Komplex. Und vielleicht noch ergänzend zu unserer Arbeit, ich habe die Erfahrung gemacht in den Gruppen, dass diese Themen, die ich gerade benannt habe, immer wieder hochkommen und meine anderen Kolleginnen auch. Und dann haben wir uns mal gedacht, wir machen mal was ganz Tolles und kreieren eine Workshop-Reihe. Und wir haben die jetzt gerade, wir machen die am Montag und bringen wir unsere 7. Workshop-Reihe zu Ende, also seit 2018. 19 haben wir die am Laufen, ich pflege und wo bleibe ich, wo eben diese Themen, wo wir die nochmal ganz speziell aufgearbeitet haben und wir treffen uns da 8 Wochen lang an einem Tag, das ist jetzt immer der Montag, 2 Stunden mit den pflegenden Angehörigen und arbeiten ganz intensiv zu diesen Themen und das war auch natürlich auch fachliche Begleitung, weil wir geben da ganz viel Input auch rein und geben auch die Möglichkeit des Austausches und das geht dann meistens so weit, dass nach der Beendigung die Gruppe so zusammengewachsen ist, aber wir brauchen uns und wir brauchen euch, wie geht's denn jetzt weiter? Und sie dann weiterlaufen als Pflege-Selbsthilfegruppe und dann müssen wir auch gucken, dass wir sie auch weiter begleiten und ja.
Du hast jetzt einmal von den Workshops erzählt und von den Gruppen. In der klassischen Selbsthilfe gibt es ja unterschiedliche Formate und Zugänge. Wie laufen eure Gruppen denn ab?
Also wie ich ja schon gesagt habe, die meisten haben ja auch eine Moderation und trotzdem, also versuche ich mich in der Moderation auch immer sehr zurückzuhalten, so dass die Gruppe von sich aus, die Experten in eigener Sache, das ist die sozusagen klassische Pflegeselbsthilfe und wir haben auch so Präventionsgruppen oder auch Freizeitgruppen genannt, da haben wir beispielsweise in Pankow jeden Montag Achtsamkeitstraining. Wir hatten jahrelang Qigong, das mussten wir jetzt leider einstellen. Wir haben Malen, Singen für pflegende Angehörige, Nordic Walking. Und das sind sozusagen Zugänge für Pflegende, die vielleicht erstmal so ein bisschen Berührungsängste haben, so, die es vielleicht nicht gewohnt sind, mit anderen Menschen sich über Probleme auszutauschen. Und aber was alle Teilnehmenden da vereint, ist sozusagen, dass ihr doch alle aus der Pflege kommen und das Thema wird dann, kommt letztendlich von hinten durch die Brust dann doch irgendwie. Und auch unsere Gruppenleitungen sind da auch geschult und selber mitunter auch aus dem Kontext waren auch pflegende Angehörige und fangen sie damit auf. Und das ist ein Angebot, der gleichzeitig zur psychosozialen, also der körperlichen Entlastung und geistigen, dass ich mal an was anderes denke oder mich mal wieder so in meine Mitte komme, was auch wichtig ist. Und bei uns werden beide Gruppen gut genutzt. Und eigentlich jeder sucht so seinen Zugang, was ihn am meisten anspricht. Und manchmal ist es auch so, dass eben jemand zum Yoga geht und zum Singen und zum Achtsamkeit und in die Gesprächsgruppe kommt. Also das volle Programm.
Wer nimmt denn zum Großteil die Gruppen oder überhaupt die Angebote wahr? In der klassischen Selbsthilfe sind es ungefähr zu 3/4 Frauen. Wie ist das in der Pflege, Selbsthilfe?
Ich würde fast sagen 4/5 Frauen. Ja, es sind doch mehr die Frauen, die kommen. Wir haben auch ein paar einzelne Männer, die kann ich aber ja fast an einer Hand abzählen. Also es sind mehr die Frauen, die sich auf den Weg machen. Mitunter ab und zu auch mal ein Mann, aber in der Regel, ja.
Was sagen denn die pflegenden Angehörigen, was ihnen die Gruppen bringen?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also beim letzten Mal sagte eine Teilnehmerin, das hat mir das Leben gerettet. Und die anderen nickten. Und wie gesagt, häufig kommen die Leute, wenn schon körperliche Symptome bei demjenigen sind, der pflegt. Und da ihm klar wird, ich muss jetzt irgendwie was verändern. Und zwar ganz doll und braucht da Unterstützung. Und also sie sagen, sie sind nicht mehr allein, sie fühlen sich aufgehoben, geborgen und sie dürfen, also sie fühlen sich verstanden. Endlich versteht mich jemand. Na, weil der Freundeskreis will es nicht mehr hören, gibt auch nur immer gute Ratschläge, weiß alles besser. Und die anderen, die da sitzen, die haben das vielleicht Ähnliches durchgemacht und wissen genau, wovon ich spreche. Und ich kann auch hier mal mit der Hand auf den Tisch hauen und sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es reicht. Ohne, dass das Konsequenzen hat. Und alle sagen, ich verstehe dich. So, und es gibt einen geschützten Rahmen, wo ich weinen darf, wo ich auch meine Verletzlichkeit zeigen darf. Und das ist so viel wert, ja. Und also das ist sozusagen wie so ein Anker. Und eine sagte letztens, eine Teilnehmerin, ich freue mich jedes Mal auf dieses Gruppentreffen. Das ist so ein richtiges Licht in meinem Alltag. Und also das, also wir sind da wie so Leuchttürme und die Menschen kommen und tanken wieder auf, um die nächsten Schritte zu gehen. Und wir begleiten sie so ein Stück weit auch in ihrer Entwicklung. Also ich sage immer Entwicklung, das heißt die Selbstfürsorge für sich zu erkennen und sich auch abzugrenzen zum Erkrankten. Und oft ist es auch so, dass die Erkrankten Hilfe von außen auch ablehnen. Und da bestärken wir dann gerade auch die Frauen darin, auch mal Nein sagen zu dürfen. Also dieses Nein sagen, das muss man mitunter auch erstmal lernen oder Frau muss das lernen. So dieser altruistische, ich mache das und ich hatte vielleicht sogar ein Eheversprechen, in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod euch scheidet. Das sind alles so Themen. Oder ich habe meiner Frau ja versprochen, ich gebe sie nicht ins Pflegeheim oder meinem Mann. Und jetzt ist aber ein Punkt, wo ich selber nicht mehr kann. Und wie soll ich mit diesem Versprechen umgehen? Und was denken denn die Nachbarn, wenn da jetzt immer so ein Auto kommt, da steht Tagespflege dran, kann die sich nicht ordentlich um ihren Mann kümmern? Und solche Themen werden dann in der Gruppe besprochen und die Angehörigen gehen mit Leichtigkeit wieder raus. Also wir gucken eben, dass das Glas halb voll ist, wenn sie gehen und dass sie in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden und in ihrem Sein.
Robert erzählt, dass ihm in der Zeit als pflegender Angehöriger geholfen hat, im Moment zu leben. Er hat gesagt, dass dann alles machbar ist und die Krankheiten nebensächlich wird. Hörst du das auch von anderen pflegenden Angehörigen? Also was sagen die denn zu euch, was ihnen am meisten hilft?
Ich würde es andersrum benennen. Also ich bestärke sie darin, genau das zu tun, was Robert getan hat. Also nicht zu sehr immer in der Zukunft zu sein, weil dann rennt man sich selber ständig hinterher, sondern den Moment, wie Robert richtig gesagt hat, erstmal hinzunehmen und anzunehmen und sich nicht zu viel Sorgen um morgen, übermorgen und da, was alles noch kommt, weil ich kann es nicht erfassen und ich weiß nicht, was kommt. Und meine Kräfte reichen wahrscheinlich erstmal nur für heute und eventuell für morgen. Und ich würde mich grenzenlos überfordern, wenn ich immer die Zukunft antizipiere. Und bei pflegenden Angehörigen ist es natürlich so, die Ängste sind immer an Bord. Was ist, wenn? Und da bieten wir auch verschiedene Informationsveranstaltungen, Vorsorgeveranstaltungen. Zum Beispiel in unserer Workshop-Reihe haben wir auch das Modul, was ist, wenn mir mal was passiert? Ja, also auch, ich kann ja auf der Straße lang gehen und ein Auto fährt mich an oder mit mir ist irgendeine körperliche Sache. Auch da kann man tatsächlich auch Sachen vorbeugen. Das kann ich schon, da muss ich nicht im Moment sein, aber da kann ich im Moment für vorsorgen und sagen, ich habe vorgesorgt, ich habe für mich und für meinen Mann beispielsweise eine Tasche gepackt, falls mit uns was passieren sollte und wir haben beide Ausweise in der Tasche, die uns als Erkrankter und als pflegender Angehöriger ausweisen. Da steht alles drin. Ich habe vielleicht eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht. Dann, also ich will jetzt nicht sagen, gar nicht in die Zukunft denken. Wenn ich das habe, dann bin ich ja auch, dann kann ich auch wieder ruhiger in den Tag, im Tag sein und den so nehmen, wie er ist. Und tatsächlich ist es auch wirklich das, wo ich die Angehörigen ermutige, guckt doch mal heute. Genieß, guck das, was kommt und alles Gute, also den Blick auch auf das Schöne zu wenden, weil der Fokus ist dann schnell immer auf den Dingen, die nicht funktionieren. Und da wieder auch den Blick hinzukriegen. Und wenn es auch nur was ganz Kleines ist, das quasi festzuhalten und sich daran zu stärken.
Robert hat ja die Selbsthilfe erst nach der Zeit als pflegender Angehöriger entdeckt, unter anderem um seinen Verlust zu verarbeiten. Er war zum Beispiel in der Selbsthilfegruppe Young Widows. Was sind denn aus deiner fachlichen Sicht die größten Herausforderungen in der Trauerphase für pflegende Angehörige?
Das ist auch eine sehr komplexe Frage, weil im Grunde bei pflegenden Angehörigen die Trauerphase schon viel eher anfängt. Ich sage dazu, wir nennen das immer der lange Abschied. Ja? Wenn ich plötzlich merke, meine Frau ist an Demenz erkrankt oder mein Mann oder derjenige hat eine progrediente, eine schnell verlaufende Erkrankung, dann verabschiede ich mich sukzessive von der Persönlichkeit, von Fähigkeiten, vom Zusammenleben, von der Vorstellung, gemeinsam alt zu werden. Und das sind schon richtige Trauerprozesse, die da schon passieren. Und das ist vielen pflegenden Angehörigen gar nicht bewusst, dass ich quasi schon, wenn ich pflege, schon in einem Trauerprozess bin. Das thematisieren wir auch in den Gruppen und in den Beratungsgesprächen, auch in den Veranstaltungen. Und gucken, was brauchen diejenigen, wie können wir sie stärken und gleichzeitig, wenn dann das zum Versterben kommt, also wir bereiten sozusagen, also zumindest im Pankow kann ich für uns sprechen, auch darauf vor, dass derjenige gehen wird, also dass der versterben wird und ich mache zum Beispiel nächsten Dienstag eine Veranstaltung zum Thema Trauerfacetten. Was ist Trauer? Wie äußert sich die Trauer? Was kommt? Also, dass ich schon mal was gehört habe. Oder was ist überhaupt möglich? Also, wir haben jetzt fürs nächste Jahr auch den Letzte-Hilfe-Kurs mit bei uns reingenommen, um die Angehörigen auch zu schulen. Wie begleite ich meinen Angehörigen bis in den Tod, also wie auch so Wissen dazu, ne? Was ist, wenn jemand stirbt, dass ich da kompetent und bin und wenn jemand verstorben ist, dann dürfen die Gruppenmitglieder weiterkommen und das ist total wichtig. Es ist jedes Mal wichtig, das auch nochmal zu reflektieren in der Gruppe, das zu beschreiben, wie es einem ergangen ist, wie das war. Und manche kommen auch noch ein Jahr lang weiter, weil sie merken, sie brauchen diese Gruppe, weil in einem Moment, wenn das jetzt wegfallen würde, warum sollte es wegfallen? Weil es ist für mich eine große Stütze und gleichzeitig ist es auch, es ist nochmal ein Nacharbeiten von dieser schweren Zeit.
Ja.
Also die anderen Gruppenmitglieder profitieren auch davon, weil die sind ja schon einen Schritt weiter. Mal sehen, was die so berichten als Witwe oder Witwer. Wie ist es denen ergangen? Die gucken ja auch so. Und jeder lernt von jedem. So, das ist ganz schön. Das fühlt sich so rund an. Also das würde sich auch für mich als Koordinatorin nicht gut anfühlen, wenn da plötzlich jemand verstorben ist und ich würde sagen, nee, das geht jetzt nicht mehr.
Ich würde gerne noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Robert wünscht sich zum Beispiel unter anderem mehr Öffentlichkeit für die Angebote. Also, dass es noch sichtbarer werden sollte, wo es Angebote gibt und wie man sie bekommt Und dass, ja, dass man davon weiß, wie zum Beispiel Entlastmanagement beim im Krankenhaus, dass dann darf das auch von den KPIen ja, das, was mitgegeben wird, oder in der Schule auch über Tod und Trauer reden. Wie siehst du die Zukunft der Unterstützung für pflegende Angehörige in Berlin? Gibt es Entwicklungen oder Projekte, die Hoffnung auf eine bessere Versorgung und Begleitung geben?
Also ich sag mal so, in Berlin, wir sind die Leuchttürme im Bundesgebiet. Das muss man einfach an der Stelle auch sagen. So gut wie in Berlin ist keine andere deutschlandweite Kontaktstelle für pflegende Angehörige finanziert. Also wir sind seit 15 Jahren die Leuchttürme fürs Bundesgebiet. Und gleichzeitig, wenn ich mir die absoluten Zahlen anschaue und sehe, dass 220.000 Pflegeleistungsempfänger, also Menschen, die zu Hause sind und einen Pflegegrad haben und Pflegegeld bekommen, in Berlin leben und die absoluten Zahlen bis 2030 steigen signifikant, dann ist auf alle Fälle klar, wir müssen erhalten bleiben. Die Strukturen, die es jetzt gibt, gilt es zu erhalten. Und wenn ich mir aber gleichzeitig die Größe unserer Bezirke anschaue, denke ich, wir müssten auch noch viel mehr werden. Also Pankow ist der flächengrößte Bezirk und an zweiter Stelle mit den Einwohnern. Wir schaffen das nicht, nach Buch rauszufahren oder also mit in der Arbeitszeit oder ja, wir sind jetzt an unsere Kapazitätsgrenzen und merken gleichzeitig, dass immer mehr Leute kommen. Und wichtig ist noch, pflegende Angehörige brauchen Angebote lokal vor Ort. Also das, ich kann nicht von Pankow nach Mitte fahren, weil ich weiß, ich muss meinen Angehörigen noch eine Stunde alleine lassen, nur um Fahrzeit zu haben. Ja, also sie brauchen kurze Wege. Deshalb braucht man eigentlich innerhalb des Bezirkes an unterschiedlichen Stellen Kontaktstellen. Also das wäre jetzt so meine Zukunftsvision, das weiter auszubauen, weil pflegende Angehörige sind der Pflegedienst Nummer eins. Das ist, also die wenigsten sind in einer stationären Einrichtung untergebracht. Das muss man einfach so sagen. Und wir haben einen Pflegekräftemangel. Und das wird so sein, dass noch mehr auf die pflegenden Angehörigen, also Arbeit dazukommt. Es wird mehr pflegende Angehörige zukünftig in der Stadt geben. Das heißt, die Strukturen, die da sind, müssen erhalten und ausgebaut werden. Auf alle Fälle. Ja.
Was würdest du denn anderen Angehörigen empfehlen, die möglicherweise noch zögern, das Angebot anzunehmen?
Ja, ich würde natürlich jedem empfehlen, zu uns zu kommen oder anzurufen, einen Termin zu machen und einfach mal vorbeizukommen. In jedem Stadtbezirk sind wir ja vertreten und dann auch zu gucken, wo ist in meinem Stadtbezirk meine Kontaktstelle, Pflegeengagement. Viele wissen eben auch gar nicht, was wir machen und wie wir uns auch vom Pflegestützpunkt abgrenzen. Ne? Also wir sind, ich sage an der Stelle immer diejenigen, die sich um die kümmern, die sich kümmern. Und kommen Sie doch mal vorbei, wir gucken mal auf Ihre Situation. Haben Sie den Mut, etwas zu tun, was ich noch nie getan habe, ja, mich fremden Personen anzuvertrauen oder in eine Einrichtung zu gehen, die ich gar nicht kenne. Das sind ja manchmal auch so Hürden, ne? Oder es sind ja nicht alle Leute. Nach wie vor haben wir dieses Stigma immer, ach, Selbsthilfe, anonyme Alkoholiker. Deshalb nenne ich das bei uns oder die meisten Kollegen, Kolleginnen nennen unsere Gruppen auch, also Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige. Dass ein bisschen ein anderer oder Angehörigencafé, dass, weil in vielen Köpfen ist eben noch manchmal dieses Stigma, ach, das sind ja die anonym, ich will das gar nicht jetzt negativ machen, ne? Nur dass manche Menschen Angst haben, da hinzugehen, weil sie sich ganz, ganz anderes vorstellen, auch was mit der heutigen Selbsthilfe auch gar nichts mehr zu tun hat. Ja. Und aber es wird mehr. Wir sind auch im Funk und Fernsehen vertreten hin und wieder. Und mit dem Pflegepodcast, der regelmäßig neu erscheint zu unterschiedlichen Themen. Wir sind teilweise auch auf Facebook und Insta. Wir haben unsere Homepage und ja, je nachdem Programmhefte. Und wir haben ganz viele Multiplikatoren. Das heißt, andere Einrichtungen, die auch unsere Informationen über uns weitergeben und empfehlen. Mittlerweile hat sich das auch sehr gut, zumindest in Pankow, etabliert.
Du hast es eigentlich fast schon gesagt, aber ich frage es trotzdem nochmal. Was ist deine wichtigste Botschaft an Menschen, die gerade in einer schwierigen Phase der Pflege oder Trauer stecken? Welche ersten Schritte sollten sie unternehmen, um sich Unterstützung zu holen?
Erstmal losgehen und sagen, ich bin nicht allein. Also sich einzugestehen, ich musste auch nicht allein durch. Also das, ich kriege dort zu wissen, ich bekomme Unterstützung und ich habe das Recht auch auf Unterstützung. Und dann den ersten Schritt muss jeder dann selbst machen und in eine Kontaktstelle Pflegeengagement gehen und den Mut haben, dort anzurufen. Und spannend ist, dass vor einem Jahr hatten wir in der Berliner Zeitung einen großen Beitrag. Und nach 2 Monaten rief eine Frau an und meinte, Frau Giese, ich habe Ihren Artikel immer noch hier zu liegen. Ich traue mich jetzt mal anzurufen.
Schön.
Also es dauert manchmal eine Weile. Also die haben die Informationen, aber trauen sich noch nicht. Und dann arbeitet es und irgendwann. Also geben Sie sich Zeit, warten Sie aber gleichzeitig nicht zu lange. Und das ist was Gutes für Sie selbst, wenn Sie zu uns kommen.
Julia, als Urgestein in der Berliner Pflegeselbsthilfe. Wenn du an deine ganze Zeit in die 14 Jahre zurückdenkst, wenn du über diese Zeit ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte der?
Vielleicht selbstbestimmt, nicht fremdbestimmt. Wie überlebe ich als pflegende Angehörige?
Wie schön. Was für ein schönes Schlusswort vielleicht auch. Wie Menschen zu euch finden können und den Link auch zu einem Pflegepodcast finden, findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ja, liebe Julia und liebe Zuhörende, das war unsere heutige Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Danke, Julia, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank an Robert und Julia, die uns an ihren Gedanken und ihrem Erleben mit dem Thema pflegende Angehörige teilhaben lassen. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns doch gerne weiter. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und auch mal zu Gast bei uns sein wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail unter echte-stimmen@sekes-berlin.de.